Moin moin aus dem hohen Norden. Wir schauen zurück auf den Spieltag, auf den 11. Spieltag, nämlich von der Super League. Und schauen dann noch ein bisschen weiter zurück, nämlich es ist ein Top 3 von den besten Trainer all time, wo in der Schweiz das Traineramt inne hat. Sind gespannt, da hat es ja einige Kandidaten zur Auswahl, wer als welche ausgewählt hat oder wo es vielleicht auch Überschneidungen gibt. Und ja, ich würde sagen, let's go, starten wir doch gerade. Ja, hallo Fabio.
Ja, moin, moin.
Ja, das Moin Moin ist natürlich, ich befinde mich im hohen Norden und du dich ja nicht ganz so im hohen Norden, sondern daheim in der Schweiz. Ja, was hast du uns aber mitgebracht als Mitbringsel?
Ja, ich meine, das ist so etwas ganz anderes als sonst. Nein. Wenn man uns auf Social Media folgt, hat man es auch gesehen. Ich bin im Historischen Museum in Bern. Und die haben dann 125 Jahre IB-Sonderausstellung am Start. Ja, sehr interessant und so sehr interaktiv. Man kann viel machen und es lohnt sich. Es sind eben so Challenges außerhalb vom Museum, wo man kann machen, so wie Fußball, Minigolf und Penaltyschießen gegen den Marco Wölfli.
Gesehen, getroffen.
Natürlich, auf jeden Fall wunder, also mega toll, so Sachen zu machen und dann auch von der Geschichte von IB auch wieder mal etwas zu hören, über die IB-Viertelstunde, über das für Young Boys und so. Also ja, doch, sehr interessant. Kann ich also nur empfehlen, auch wenn man nicht IB-Fan ist, wenn man sich eine Affinität hat zum Thema Fußball, sehr lohnenswert.
Ich bin gerade letzte Woche auch in Bern gewesen und habe Plakat gesehen. Es ist, glaube ich, noch bis Anfang Januar, gell? Meinte ich.
Glaube es, ja.
Nein.
Und dann muss ich noch einen Gruß raushauen. Und zwar an meinen
Ui.
ehemaligen Fußballmitspieler und ehemaligen auch erbitterten Gegenspieler in der Alternativliga. Und auch, ich glaube, im FC Kantonsrat hat er auch gespielt. Also, wir im Fußball-Podcast sind. Herzliche Gratulation, Hasan Kandan, zur Nationalratsnomination.
Gratuliere. Sehr schön, sehr schön. Jetzt wird es noch politisch, aber finde ich gut. Ja, schön. Ja, ich habe mich mal wieder nicht verändert. Ich langweile euch ja immer mit irgendwelchen Rankings oder irgendwelchen Koeffizienten. Und gibt es ja die Fünfjahreswertung von der UEFA. Aber es gibt auch noch eine andere Tabelle, wo die Schweiz auf Platz 2 ist von allen Ligen in Europa. Und das ist nämlich die meisten Goal, die fallen. Pro Spiel. Und Bundesliga ist da auf Platz 1 mit 3,5 geschossenen Goal. Und der folgt schon Super League mit 3,1 geschossenen Goal pro Spiel. Und jetzt andere Top-Ligen wie Premier League ist dann erst auf Platz 5, Platz
Nobile
6.
Rote, Italien auf Platz 35.
Nein, es ist nur ein Top 10, aber du hast recht, auf dem letzten Platz, Italien, auf Platz 10, genau. Mit 2,6 Goal. Genau, da sieht man, wenn man die Attraktivität nach Goal rankt, dann sind wir sehr, sehr weit oben.
Wir können einfach nicht verteidigen, kann man auch so sagen.
Ich glaube es auch. Und ja, aber ich verfolge die Bundesliga jetzt weniger. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich glaube, bei der Bundesliga gibt es, hätte ich jetzt gesagt, gibt es ein Rechtsgefälle, oder? Zwischen gewissen Teams irgendwie. Also hätte ich jetzt gesagt, wenn man irgendwie, weiß nicht, irgendwie Leipzig, Bayern, vielleicht Dortmund anschaut, gegenüber von
Und
kleinere
Stuttgart
Teams.
jetzt, wo immer noch hoch ist, und
Stuttgart.
ja.
Ja, jetzt ein verletzter Top-Stürmer, wird es ja nicht mehr so viel Goal geben.
Aber es gibt viel so sehr eindeutige Resultate, wo es in anderen Ligen halt wie nicht gibt, wo halt sehr nicht selbstverständlich sind, so 8-0 oder 7-1 oder so.
Ja, voll. Ja, dann sind wir da auf Platz 2. Haben wir wieder etwas gelernt? Und jetzt würde ich sagen, kommen wir doch zum historischen Thema. Ja, wir haben es angesprochen, wir haben drei Trainer gesucht, oder die drei Top-Trainer aus unserer Sicht, die jemals in der Schweiz in der obersten Liga gecoacht haben. Und ich bin sehr gespannt, wer der Fabio gefunden hat. Bei der Recherche oder Vorbereitung habe ich ihm nur gejammert, lecker mir scheiß Trainer in der Schweiz gehabt. Ich habe natürlich auch drei sehr, sehr gute Trainer gefunden. Und ich bin gespannt, wie du interpretiert hast. Fabio, ich habe eins, zwei sind ein bisschen speziell vielleicht, wo ich drin habe, in dieser Top 3. Ja, bin gespannt, was du auf dem Platz 3 kannst präsentieren.
Ich habe mir zuerst mal so ein bisschen zurechtbüscheln, was das überhaupt heisst, der Top-Trainer. Genau. Sind das sportliche Erfolge oder sonstige Sachen? Und ich habe mich ein bisschen für einen Mix zwischen dem Ganzen entschieden in meiner
Top-Trainer.
Vor allem so ein bisschen etwas drin. Bei mir auf dem Platz 3 ein Trainer, der immer noch im Amt ist. Und ich glaube, mittlerweile ist es der, der am längsten im Amt ist. Und er hat eigentlich seine Trainerkarriere in der Schweiz angefangen, beim FC Sio. So wie mir das richtig ist. Und dort schon einen Punkteschnitt gehabt in 30 Spielen für zwei, von knapp zwei beim FC Sion und ist trotzdem entlassen worden. Habe ich nicht staunen. Da redet natürlich von Peter Zeidler. Aber wieso, dass der in der Top 3 drin ist, für mich ist, er steht für einen Fußball, der in der Region St. Gallen, also in der ganzen Ostschweiz, etwas ausgelöst hat, wo ich finde, einfach, das muss ein Top-Trainer auch können. Und meine, sie leben immer noch von dem Hurra-Fußball. Und eben, wie gesagt, das Stadion ist praktisch immer ausverkauft. Es ist eine riesen Euphorie. Und das hat schon auch mit dem Spielstil und mit dem Trainer Peter Zeidler zu tun. Klar, er hat jetzt, wo wir die grössten sportlichen Erfolge sind, ist es, glaube ich, zweimal im Cup-Final gewesen, zweimal verloren und Vizemeister. Aber gell, eben, das ist der FC St. Gallen. Das ist finanziell nicht IB oder der FCB oder der FCZ, sondern das ist ein Verein, der eben auch immer wieder so ein bisschen Höhen und Tiefen hat. Und finde ich jetzt seit 5-6 Jahren beständig ist und das vorher nie gewesen ist. Und ich glaube, das wäre schon auch mit ihm in Verbindung bringen muss, der Erfolg. Und klar, eben wenn irgendwo wieder ein Amt frei wird in der Bundesliga, das Erste, was man hört, ist Peter Zeidler. Also ja, also der macht schon nicht alles falsch, obwohl eben momentan hat man schon ein bisschen das Gefühl, manchmal ist man will einen Weg haben zu St. Gallen, weil es ist mittlerweile, man kennt es, es ist nicht mehr so das und ja, ich weiß auch nicht. Aber ich finde, er ist ein riesen Gewinn für die Liga und von mir aus gesehen darum absolut würdiger Platz 3.
Absolut. Das Einzige, was ich kann sagen, ich habe Mühe mit dem seinem Namen, ja. Das wissen ja alle Hörer und Hörerinnen von dem Podcast.
Genau, darum ist er bei dir nicht in der Top.
Genau, weil ich eben immer irgendwie ein N reinschmuggle, irgendwie als Zeindler oder was auch immer bezeichnen. Wieso auch immer? Nein, absolut. Sehe ich auch. Finde ich sehr angenehm. Zeitgenoss, eben manchmal ein bisschen, ja, ist nicht mürrisch oder so, aber manchmal ist ein bisschen, ja, wollte nicht unbedingt vor der Kamera das sagen, wo er sollte, aber nein, ich finde ihn sonst auch sehr gut, eben, und ist natürlich klar, dass dir der Spielstil sehr, sehr gut gefällt. Ja.
Und ich habe nochmal geschaut, er hat beim FC St. Gallen einen Punkt, ist nicht circa 1,5. Also von dem her auch nicht so wahnsinnig schlecht jetzt.
Ja, und das hat ja einige Spiele gemacht, oder? Also, ja. Ja, wenn wir gerade beim Punkteschnitt sind, also hätten wir das geübt mit dem Übergang. Mein Trainer auf dem Platz 3 hat einen Punkteschnitt von 2,31. Ja, das ist ein Wahnsinnswert. Man muss aber fairerweise sagen, er hat jetzt in der Schweiz noch nicht das Renommee. Ich habe ihn reingenommen, weil er eigentlich ein weltbekannter oder Welttrainer ist. Wenn man ehrlich ist, noch weit vor unserer Zeit. Auch bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin, hat er GC zu einem fulminanten Meistertitel geführt in der einzigen Saison, wo er da Trainer war. Die Rede ist vom deutschen Hennes Weissweiler. Ich habe ihn reingenommen, weil er einerseits einen verdammt hohen Punkteschnitt hat und dann mit GC mit 16 Punkten Vorsprung dazumals Meister geworden ist in der Saison. 82, 83 ist das gewesen. Ich habe ihn aber in den reingenommen, weil er, bevor er zu GC gekommen ist, Trainer gewesen ist, zum Beispiel vom grossen FC Barcelona, dann irgendwie fast 500 Spiele für Borussia Mönchengladbach, auch mit einem Schnitt von 1,8, bei Köln auch fast 200 Spiele mit 1,87. Also eine riese Trainerkarriere. Und die letzte Station von ihm ist dann bei GC gewesen und dort hat er noch rasch gezeigt, in der Schweiz kann er es auch und hat rasch, man muss zwar sagen, mit einem richtig, richtig guten Team von GC, damals noch irgendwie Roger Berbig im Goal, Andi Egli, den Verteidiger, Roger Wehrli auch, Marcel Koller, also hat alles passt natürlich, Claudio Sulzer im Sturm und Raimondo Ponte hinten dran. Ein riesen Team, aber trotzdem, irgendwie habe ich es cool gefunden, dass so ein riesen Welttrainer bei uns in der Schweiz abgeschlossen hat.
Hast du gerade gesagt, er hat in einer Saison einen Meistertitel geholt in der Schweiz?
Genau, viel mehr wäre nicht möglich gewesen, glaube ich, oder?
Ja, mein Platz 2, und das ist eine hure geile Überleitung. Was? Der hat auch einfach eine Saison gebraucht, ist Meister geworden und ist dann wieder gegangen.
Ja, schön, ja, schön.
Da
schön.
Gar nicht mal so weit, gar nicht so weit schauen, aber auf meinem Platz 2 ist einfach der andere Breitenreiter. Einfach wegen dieser geilen Historie wirst du in einer Saison Meister und dann gehst. Also mich hätte er nicht können erreichen mit dieser Mannschaft. Ja. Wahrscheinlich wäre es im zweiten Jahr dann auch nicht mehr so gelaufen wie in der ersten. Mit der Doppelbelastung, Dreifachbelastung und so weiter. Aber gleich auch, oder? Es ist echt coole Geschichte dahinter. Kommt. Klar hat er die Schwäche von IB in dieser Saison müssen ausnutzen, aber ich finde, er hat das auch mit einem eigenen Spielstil, den er auf seine Spieler, die er gehabt hat, adaptiert hat und aus denen eigentlich die besser gemacht hat. Sissé viel besser gemacht, Marquesano besser gemacht. Die ganze Verteidigung mit der Dreierkette im FCZ mit zwei Aussen brutal stark gewesen, Dumbia in der Mitte. Aber ich glaube, das hat alles so ein bisschen Sinn. Seine Handschrift hatte schlussendlich. Und darum. Also sie haben ja nicht den besten Fußball gespielt, weiß Gott nicht, aber sie haben effektiven Fußball gespielt und das hat er in dieser Saison dann auch gezeigt. Ja, ein Punkteschnitt von 2,1, soweit mir das ist, in 39 Spielen und dann ist dann gegangen. Da muss ich wieder Sprecher hätten und den Cup gewinnen können, dann wäre es perfekt gewesen. Aber er ist Meister geworden mit dieser Mannschaft und ist dann gegangen. Und ja, eben. Er wird immer in Verbindung bleiben als der Trainer, der einmal in der Schweiz, wie in dem Fall der Weissweiler auch, ein Jahr in der Schweiz Trainer war und das Maximum rausgeholt hat.
Das ist gut, man sollte ja auch immer auf den Höhepunkt gehen, oder? Dann hat man eine gute Erinnerung, oder? Ja, sehr schön. Mein Trainer hat klein angefangen, sage ich mal, und nachher ist er. Ich weiss gar nicht, ob man ihn bezeichnen kann, als Notlösung reinkommen. Die Rede ist bei mir vom Jerry Seoane. In Luzern war das, wo er die Chance bekommen hat. Er war zu dem Zeitpunkt U21-Trainer in der Saison 17-18. Hat dann am 20. Spieltag übernommen. Und zwar auf dem zweitletzten Platz. Da hat man einfach ein bisschen Angst gehabt in Luzern. Das kommt nicht mehr gut. Wäre wahrscheinlich auch nicht so gekommen. Und hat dann tatsächlich Luzern auf Platz 3 aufgeführt mit einer Riesenserie, wo man nur einzelne Spiele wirklich verloren hat und knapp verloren hat. Und sonst hat man eine Riesenserie hingelegt. Und das ist dann eigentlich der Startschuss gewesen, oder besser gesagt das Bewerbungsschreiben für IB, wo er nachher zu IB gewechselt hat, dort 150 Spiele gemacht hat, auch ein Schnitt über 2 gehabt, schon bei Luzern, ein Schnitt von 2, eben als abstiegsbedrohte Mannschaft. Ja, und dort einfach 3 Meistertitel geholt und einen Göpsieg. Also ich glaube, wie das Maximum rausgeholt aus diesen, ja, 3 Jahren, wo er nachher bei IB war und Luzern eigentlich die Europa League Quali geführt hat. Und ich habe ihn vor allem reingenommen, weil das einfach so ein stetiger Weg war nach oben. Jetzt bei Leverkusen, ja, ist er ein bisschen stolpern gekommen. Jetzt bei Gladbach ist es, glaube ich, auch noch nicht so ganz so. Aber ich glaube, ja, jetzt denke ich, so ein Typ, wie er ist, kann sich da durchbeissen. Und für mich ist das einfach in der Schweiz irgendwie wie ein Beweis gewesen. Der ist reingekommen und hat von Anfang an einfach geklappt und funktioniert.
Gut, ich muss sagen, bei mir auf Platz 4, also ich verstehe deine Wahl, bei mir auf Platz 4 wäre der Vorgänger von Jerry Seoane, weil er dort mit IB also etwas prägt hat. Irgendetwas vorwegnehmen. Ich meine, es war 3 Jahre, der Adi Hütter 3 Jahre bei IB gewesen, ist auch mein Platz 4, einfach so. Ja. Auch dort endlich Meister wurde mit dieser Mannschaft. Also eben, er hat wie so etwas eingeläutet gehabt, die dann den Seoane weitergeführt. Und eigentlich könnte man ja alle IB-Trainer nehmen von den letzten paar Jahren, die erfolgreich sind. Es wäre halt auch ein bisschen einfach. Aber ja, bei Seoane ist halt die Zeit bei Luzern, wo er doch auch schon brutal stark war und nachher zu IB gegangen ist, hat er ja das Team übernommen, das eigentlich schon funktioniert hat.
Das ist recht, also, ja.
Ohne, dass es schlecht zu reden oder
ja,
so, aber.
Sicher. Ja, für mich, ich habe ihn sehr gern, wenn er geredet hat, auch sehr authentisch. Das habe ich auch sehr gern. Aber das ist jetzt beim Peter Zeidler auch so, oder dass er eigentlich sehr ein authentischer ist. Breitenreiter ist auch so einer gewesen. Am Schluss, ja, finde ich immer, die geben auch ein bisschen etwas her, die Trainer.
Ja, definitiv. Und ich meine, jetzt sind wir ja zuoberst oben auf dem Treppchen. Und ich bin gar nicht drum herumgekommen. Ich muss sagen, das ist für mich wie so, das ist, glaube ich, am klarsten gewesen, wenn ich da auf das Eis muss setzen. Das ist für mich einfach so der Prototyp von einem Trainer von den letzten 25, 30 Jahren in der Schweiz. der halt auch schon ein bisschen älter ist, seine letzten paar Abenteuer bei Schalke und so, hat man auch noch irgendwie schlecht in Erinnerung, wo der Name vertauscht hat, aber es geht vor allem ja von mir um Trainer, die in der Schweiz tätig sind und was sie in der Schweiz geleistet haben.
Der Hemmler gleich wahrscheinlich.
Voilà, weil, zwischen 93 und 97 bei GC, zweimal Meister, eins Göpsig, Punkteschnitt eben auch um die zwei rum. Nachher 99 bis 2009, also fast 10 Jahre beim FCB, viermal Meister, viermal Göpsiger. Also ich glaube, erfolgreicher kannst du in der Schweiz nicht sein als Trainer, als der Christian Gross. Und eben, am Schluss hat er dann sogar noch bei IB gewesen und dort ist er nur Zweiter geworden, also dann entlassen worden.
Noch ein bisschen zu anderen Zeiten, muss man schon sagen, oder? Also 11, 12 ist er da gewesen.
Ja, also klar, er hat auch finanzielle, wie sagen wir, Geldgeber gehabt, wo ihm das auch erleichtert hat, Trainer zu sein. Aber ich glaube, 10 Jahre beim FCB ist schon das Ding, wo man sagen doch, und auch vorher bei GC fast 4 oder 5 Jahre gewesen. Also, und eben der Punkteschnitt ist immer kontinuierlich um die 2 herum gewesen. Also, ja. Ich glaube, ja, wenn man einen Schweizer Trainer von den letzten 30 Jahren nennen will, für mich ist Christian Gross.
Ja, eben, ich habe auch kurz gesagt, für mich, auch ganz klar, irgendwie, wo die Aufgabe gekommen ist, ist er mir einfach schon klar gewesen, dass er sicher seins ist und alle anderen habe ich mir dann noch ein bisschen angeschaut und geschaut, was gibt's alles noch für Trainer. Ja, aber ich meine auch seine Auslandsaufenthalte, oder jetzt klar, Tottenham ist für mich gerade, ist schon dort ein mega Staunen gewesen, oder, dass jemand jetzt, wo zuerst Wiel trainiert hat, nachher GC trainiert hat, klar, fast 200 Spiele, aber nachher zu Tottenham geht, das ist dort halt eine rechte Leistung gewesen. Dort ist es nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber nachher ist die Basel-Zeit gekommen. Nachher noch Stuttgart, eben alles, sag jetzt mal, nach IB, eben mit Al-Ahil, oder wie es heisst, oder, wo er sonst noch Trainer gewesen ist. Eben Schalke hätte jetzt wahrscheinlich nicht noch müssen sein, aber,
Seiner Zeit voraus gewesen, oder? Er ist dann schon auf Saudi-Arabien oder auf Arabien gegangen.
Noch nicht cool gewesen. Das ist auch heute nicht cool. Ja, genau. In Ägypten war er auch noch Trainer, habe ich noch gesehen. Ja, es ist, aber ich finde das auch spannend, oder? Wenn du irgendwie vielleicht Trainer bist, solche Abenteuer auf sich zu nehmen. Haben wir ja aktuell auch jemanden in der Superliga, der Seitenlinie. Ja. Ja, ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch auch noch irgendwelche Vorschläge hat. Eben für mich ist es relativ klar gewesen, eben wenn ich jetzt gehört habe, für dich eigentlich auch. Ich bin gespannt, ob da vielleicht noch irgendwelche Vorschläge von euch kommen. Und schauen wir,
Apropos lustiger Vorschlag, ich kann natürlich auf Transfermärkte und Statistiken anschauen, wer so die erfolgreichsten Trainer sind in den letzten 30 Jahren in der Super League. Und es lohnt sich aber auch mal, als Ende von dieser Tabelle zu gehen. Also so die unerfolgreichsten Trainer, dort hat es auch
ein paar
interessante Namen drin. Darunter, ganz sicher, wenn ihr mal Lust habt, es ist interessant und lustig. Dort trifft man Namen, wo man das Gefühl hat, was, die sind mal Trainer gewesen, aber ja, doch.
Das ist eine gute Sache, ja. Also schauen wir immer die Guten an, vielleicht musst du wirklich mal niedrigen schauen, in dem Fall. Gut, ob niedrigen oder Tabellenspitze, das schauen wir jetzt an im Liga-Segment.
Ja, und da haben auch wieder 12 Trainer sich dürfen beweisen. Und zwar zum 11. Spieltag hat man sich getroffen, nach diesen 2 Tagen. Jetzt haben alle schon fast mal gegeneinander gespielt. Aber es fehlen ja noch 2 Matches, die verschoben worden sind. Und ich habe ein bisschen recherchiert und es sehr interessant gefunden, weil ich mir das Gefühl habe, man redet von heimstarken Mannschaften. Und es ist tatsächlich so, von diesen 64 Spiele, die bis jetzt gespielt worden sind, sind die Hälfte sind Heimsieg gewesen, 32 Spiele. Davon hat es 15 Auswärtssiege und 17 Unentschieden gegeben. Auch sehr spannende Statistik. Und ich glaube, aus St. Gallen und Yverdon-Sicht kann man sagen, mal, das passt, wie die Faust aufs Auge. Weil ich glaube, St. Gallen hat eben genau alle Heimspiele gewonnen, 3 Unentschieden und 3 Mal verloren. Also von dem her würde die Statistik auch da wieder genau auf St. Gallen passen.
Wenn das Yverdon und St. Gallen betrifft, liegt das in dem Fall auch an der Farbe Grün wahrscheinlich, oder? Das ist
genau, da ist man einfach heimstark wahrscheinlich.
Ist man heimstark, okay. Ja, jetzt muss vielleicht mal in Basel oben vielleicht mal überlegen. Sie haben ja heute
das Jahr auch schon
genau, vielleicht wäre das eine Idee.
Ja, und dann auch noch etwas sehr Interessantes für die Statistik-Nerds unter euch, also vor allem für dich, Adi.
Sehr lieb, dass du auf mich hörst.
Es hat in dieser Runde 14 Goal gegeben und sage und schreibe 2 davon in der ersten Halbzeit.
Wow.
Okay. Da kann man sich jetzt selber ausrechnen, was das für einen prozentualen Anteil ist. Lausanne hat das Goal geschossen in der ersten Halbzeit und Luzern. Alle anderen haben erst nach der Pause angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Und würde ich sagen, chronologisch fangen wir doch gerade an mit dem Spitzenspiel, das am Samstagabend stattgefunden hat. IB gegen den FCZ, der Meister gegen den Erstplatziert, und man hat das Gefühl gehabt, boah, da, das gibt etwas, da klopft's und so.
Genau. Jetzt hast du da aufgebaut, schön, und es hat das dritte 0-0 in dieser Saison gegeben. Das ist, sind ja schon mehr als letzte Saison, die ganze Saison, glaube ich, oder, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, und das ist nicht, weißt du, nicht irgendwie das 0-0, wo man müsste sagen, hey, cool, es ist heftig gewesen und so, weil, nein. Also wenn man müsste die Mannschaft erwähnen in der ersten Halbzeit, die noch irgendwie etwas versucht hat, dann ist es der FCZ gewesen, mit dem Wokita und dem Marquesano. Haben sie mal so ein paar Szenen gehabt, wo sie recht wirbelig gewesen sind. IB mit Mühe. Blum, beste Chance vor der Halbzeit, wenn er zum Abschluss kommt. Aber es ist nicht IB-like gewesen und nicht FCZ-like das Spiel und schon gar nicht von mir aus gesehen ein Spitzenkampf, aber du.
Nein, also was ich jetzt schon speziell gefunden habe, eben die erste Halbzeit, muss man wirklich sagen, auch nicht, eben nicht überragend, aber wenn, dann hat es wirklich FCZ verdient. Und die zweite Halbzeit ist in mir sich ganz klar IB, und dort hat man auch gesehen, wie krass sie könnten das Spiel dominieren. Aber man hat auch gesehen, wie wenig gefährlich sie beim Dominieren sind. Also es ist, sie haben das voll in der Hand gehabt. Und am Schluss haben ja die, glaube ich, etwa 4 Stürmer auf dem Feld gehabt.
Alle?
Alle, was haben, ja. Und das Krasse ist halt schon, ist ein super Zeichen nach aussen, oder? Dass man sagt, so, hey, Spieler, wir wollen wirklich gewinnen. Und, aber man hat wirklich keine Angst vor dem Gegner. Haben sie auch nicht unbedingt müssen haben in dieser Phase. Aber man hat einfach nichts hinbekommen. Also, es ist, ja, ich bin in die Richtige wirklich nicht viel da gewesen. Also, wirklich,
ja, fast kein Durchschuss. Ein paar Mal gescheppert, der Mann Aluminium, der Bühler hat den Pfosten knallen gehabt, der Bohle hat einen abgefälschten Schuss an die Latte.
Ja.
Und ein paar strittige Entscheidungen hat es schon gegeben. Und ja, eben. Ich bin sicher entschlossener aus der Pause rausgekommen, hat gedacht, hey, das können wir uns nicht bieten daheim, da wollen wir jetzt einfach ein Vollgas geben. Und ja, schlussendlich kann man schon, glaube ich, von einem wie sagen wir denn, verdienten Unentschieden reden. Wie gesagt, ja, aber IB hat müssen, oder anhand von der zweiten Halbzeit sicher ein Goal schießen, und dann wäre der Match, glaube ich, gelaufen gewesen, finde ich, weil eben, es ist ziemlich, aber eben, wie gesagt, für ein Spitzenspiel haben wir erwartet.
Ja, genau. Der einzige Aufreger war ja noch der Penalty, der zurückgenommen worden ist, mit dem VAR, aber absolut zu Recht, hätte ich jetzt gesagt, oder ist ja die Hand vom Katic gegangen im Strafraum, aber der zieht eigentlich den Arm zurück. Ja, ist am Sonntag dann auch nicht gegeben worden, eine ähnliche Szene. Finde ich gut, wenn es da so etwas wie eine Linie plötzlich mal gibt, finde ich.
Können wir damit leben, glaube ich, oder?
Können wir damit leben, wirklich, ja. Finde ich schön.
Genau. Ja, und dann zeitgleich ist ja in Lausanne auch noch geshootet worden, und zwar in der altehrwürdigen Pontes. Das erste Lausanner Derby zwischen den beiden Lausanner. Ja, brutal. Aber doch 5000 Zuschauer, über 5000 Zuschauer, also. Ja. Und ich glaube, ja, schlussendlich gehen beide mit einem Punkt heim. Ich habe das Gefühl, gerade auch Match. Erste Halbzeit total kann man sich schenken. Es gibt gar nichts Wahnsinniges zu berichten über den Match. Es ist nicht wirklich gefährlich gewesen. Intensiv eher. Man hat sich bekämpft auf dem Platz. Was man muss vielleicht erwähnen, was mir gefunden ist, so die schnellen, wirbeligen Spieler, vorher schon beim FCZ ein bisschen angetönt, bei Lausanne, Kalou, Sanchez und Sen, sind immer überall unterwegs gewesen, versucht, etwas anzureissen. Nicht sehr glücklich, aber sehr wirbelig.
Ich glaube, eine Statistik muss man vor allem rausheben. Ich glaube, das ist die Eckenstatistik, wo am Schluss vom Spiel 16-1 für Stade Lausanne-Uschi war. Das ist heftig, und wenn wir nachher auf Goal kommen, auch matchentscheidend.
Ja, und das erste Goal war nicht ein Ecke, sondern ein Freistoß.
Ja.
Dafür schön. Kann man mal so machen.
Ja, das ist
29. Minute Kalou. Ja, und dann so in einer trägen, grauen ersten Halbzeit, so ein bisschen der Lichtblick. Und eben, wie gesagt, es war eines von diesen zwei Goals, die es in der ersten Halbzeit gegeben hat. Sonst hätte man können sagen, man geht erst nach der Pause ins Stadion.
Ich finde, ich bin nicht sicher gewesen, es hat nie so eine gute Kameraeinstellung gehabt. Man hat es gedacht, dort hat einfach nur ein bisschen weit versagt, irgendwie, als die nicht so motiviert war, zum Aufspringen. Weil so gut ist er gar nicht geschossen gewesen am Schluss. Also klar, er ist rein und, aber, ja.
Ja,
aber
ja,
Lichtblick.
Klar.
Lichtblick.
Wir nehmen mit, müssen wir mitnehmen, weil,
nehmen mit, was uns gegeben
über was reden wir sonst? sonst müssen wir halt über die letzte Viertelstunde reden. Und genau. Da ist doch dann, habe ich das Gefühl gehabt, da ist irgendetwas passiert. Weil dann hat man gemerkt, scheiße, das sind 5000 Leute, sind am Zuschauen. Kann man schauen in den Pontest, dann müssen wir irgendetwas machen, dass die wieder kommen.
Voll.
Nein, zuerst hat der Deusser noch eine Penalty verschossen.
Ah, natürlich.
Muss man auch erwähnen.
Ja, jetzt der dritte Penalty, glaube ich, oder in den letzten zwei Spielen, oder? Und zwei haben es gemacht und jetzt der wieder verschossen.
Und dann ist das, was man kann, wo man muss können in der Super League, finde ich, ist so die Standards. Und du hast es vorher angesprochen, Ecke, Riesenwaffe. Und so ist es auch in der 77. Minute gewesen, nach einem Kopf, nach einer Ecke von Mahmoud. Der hat, glaube ich, auch die zweite Ecke geschossen, die zum Goal geführt hat. Und der Aidini, der nicht der Grösste ist, aber macht das halt irgendwie gut in der Mitte. Und dann steht es 1-1. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, Verdienstresultat. Und eigentlich hätte der Match, aus meiner Sicht, hätte der Match kein Goal verdient. Aber es ist schlussendlich der Match, wo fast am meisten, nein, sogar der, der am meisten Goal gegeben hat.
Und darum finde ich es interessant. Es hat eigentlich ein paar Fehler gebraucht, oder, würde ich sagen.
Ja, die braucht es meistens, sonst gibt es kein Goal, ja. Oder?
Aber man hat es doch, da ist es augenscheinlich gewesen, vor allem beim nächsten, oder, beim 1-2, oder, ist heftig gewesen vom Sehen.
Also meinst du, wo der das Silva das Gefühl gehabt hat, er müsse
müssen noch ein Dribbling ansetzen? Genau, als Goalie und ja, dort ist gerade das Ende dazwischen. Das, ja, die sieht er natürlich ganz schlecht aus. Das ist krass eigentlich, in der 80. Minute bekommt so einen. Ja, da denkst du, es ist vorbei.
Nein, du weißt, du kannst Ecken. Und du weißt, dass der Mahmoud, der die Ecken eben geil reinbringt.
Ja.
Und ja. Diesmal war es ein eigener, einer von Lausanne, der Thyssen, der ja beim Penalty schon nicht so glücklich ausgesehen hat.
Ja.
Und dann mit dem Eigengoal, wobei, ja, versucht zu klären. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass er dort irgendetwas hat wollen machen und Angst gehabt, dass sonst irgendjemand kommt. Und aber eben, wie gesagt, es sind so Goal, wo ich dann denke, hey, wenigstens hätte es 4 Goal gegeben. Sonst, über was redest du in dem Spiel?
Genau, niemand weiss wie. Aber ja. Ja, vielleicht gibt es wirklich nicht zu erzählen. Obwohl eben am Schluss muss ich sagen, Lausanne hat eigentlich mehr Chancen rausgespielt so aus dem Spiel, aber eben am Schluss geht es nicht darum, wie die Chancen rausgespielt werden. Und ja, Stade Lausanne auf sich kann ecken.
Ja, aber ein Punkt, wo man jetzt, wenn man im Nachhinein betrachtet, wo wichtig war, ist, weil man hat sich einen Punkt mehr vom Schlusslicht entfernt. Jetzt lache ich, eigentlich müsste ich brüllen. Schlusslicht, FCB.
Krass, ja.
Kommt immer noch nicht vom Fleck. Und wenn man so gehört hat und geschaut hat, auch der Match wieder gegen Servette, ziemlich ein brotloses Spiel. Ich habe mir in der ersten halben Stunde eine Szene aufgeschrieben und das ist eine Verletzung.
40. Minute. Gomas. Ah, ja, gut, ja, doch. Ja. In der zweiten Minute,
der ist der Kopfball vom Severin, wo er dann an die Eckfahne raushaut, das ist dann die nächste Szene, wo ich mir rausgeschrieben habe. Also, eben, wie gesagt, das ist einfach auch, aber auch von Servette ist nicht viel gekommen. Man hat sich, glaube ich, einfach versucht, gegenseitig mal das Spiel kaputt zu machen. Und bei Basel weiss man momentan, Selbstvertrauen nicht allzu gross. Und ja, also eine erste Halbzeit, wo ich das Gefühl habe, hey, kann man vergessen.
Ja, sicher.
Und habe ich gedacht, der Heiko Vogel hätte etwas wollen machen. Hat umgestellt in der Halbzeit, hat sein System umgestellt.
Ja.
Auf ein 3-5-2, hat versucht, ein bisschen offensiver zu. Und das habe ich dann das Gefühl gehabt, gerade in den ersten paar Minuten nach der Halbzeit sind sie einfach nicht richtig gestanden oder haben das, die Umstellung ja, hat Verwirrung gestiftet.
Ja. Mega. Und sie haben dann davor. Und
das mit zwei Schlenzer, oder?
Genau, einer noch die Latte nennen, oder? Also, was ich mir aufgeschrieben habe in der ersten Halbzeit, habe ich mir wirklich eine Chance irgendwie in der 40. Minute aufgeschrieben, wo der Veiga einen Konter irgendwie ja, ein bisschen vertändelt, beziehungsweise er können rechts oder links mitspielen, mitnehmen und schießt dann. Also, ich habe sehr oft bei, bei Angriff von Basel irgendwie gesehen, einer schießt, weil er es will, aber nicht für sich gut machen, sondern weil er will das in die Hand nehmen, was ja eigentlich eine gute Eigenschaft ist, aber nachher verrühren rechts und links die Mitspieler die Hände. Das ist, ja, ist etwas, was man nicht unbedingt will sehen.
Habe ich jetzt in dem Spiel auch. Zweite Halbzeit, Adi.
Wie? Ja, ich weiß.
Wir sind schon in der zweiten
Halbzeit. Ich weiß, ich habe es gehört. Nein, das ist, ja. Ja, eben Coutinho hat eben noch die Latte getroffen, sicher einer von diesen Schlänzen, die er gemacht hat. Aber auch dort ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz grosse Chance rausgespielt worden, oder?
Nein, und eben, wie gesagt, es braucht manchmal einfach Standards oder eine Idee und auch ein Goal, wo ja dann Servet geschossen hat, denke ich dann einfach so, so glücklich
so
oder Können oder Fehler oder einfach irgendein Gemisch von allem, von fehlendem Selbstvertrauen oder was auch immer. Ich meine, da gibt es eine Ecke und dann wird vom Konya, dann wird der Kopf von Antunes, lenkt ihn irgendwo und Pfosten und dann kommt er zurück zum Severau, einfach dort steht. Und, aber rundum steht dann auch irgendwie kein Basler, der reagiert. Also es ist auch wieder symptomatisch für das. Und, ja, es ist einfach bitter, oder?
Es ist bitter für Basel und ich meine, ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ihr das gesehen habt, dass die Sendung Heimspiel, wo der David Degen im Biblu war und irgendwie, also ich finde, alles das, was in den letzten Wochen gemacht wird, gibt jetzt einfach immer und immer mehr, noch mehr Unruhe, dunkelt es mich. Also, ich meine, jetzt aktuell ist ja einfach der Vogel auf dem Schleudersitz. Also, ich meine, so, also hätte jeden anderen Trainer können weiterlassen spielen. Also, ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dass ein Barry auf dem Flügel aussen spielt. Alle Spieler irgendwie ein bisschen weit verloren. Ja, klar hast du Pech, dass natürlich irgendwie nach 2-3 Minuten schon Gomas verlierst. Hilft natürlich nicht, wenn du dort einen reinstellst und denkst, ja, dem gebe ich mir jetzt wieder Chance und dann ist er wieder draussen. Auch ein Träger, der gute Spiele gemacht hat, hat gar nicht gespielt. Ja, weiss auch nicht.
Aber du weißt, der Trainer wird meistens vom Sportchef entlassen.
Eben genau, da muss er sich selber halt ein sehr schizophrenes Gespräch führen mit sich selber. Ich bin mega gespannt. Eben, es hat auch geheiss, irgendwie, ist er überhaupt jetzt noch Sportchef? Keine Ahnung. Und ich glaube, das Problem, was wir in Basel selber möglichst schnell lösen, auch wenn Servet jetzt nicht ein schlechtes Team ist, aber die haben jetzt wirklich auch nicht gut gespielt. Und ja, sie sind eigentlich nie richtig in Gefahr gekommen.
Ja, und zum ersten Mal gewonnen seit etwa 25 Jahren, kann ich mir sagen, in Basel. Also ist auch so eine Serie, wo du dann so denkst, hey, also die sind eigentlich sehr wahrscheinlich ein gäbiger Punktelieferant gewesen in den letzten paar Jahren. Und selbst gegen die bringt man sie jetzt momentan nicht fertig.
Ja voll.
Und sie hat eben eine Chance gelangt und das Spiel ist entschieden gewesen. Und sie ist dann auch nachher in der 64. Minute und nachher hast du gedacht, hast du noch eine halbe Stunde. Aber auch dort ist ja nicht mehr viel gekommen. Wahnsinnig. Und man muss sagen, hey, doch, man hat sich aufgeregt, man hat versucht. Und
ja, genau, dort ist eben eine zweite Szene gewesen, wo jetzt eben das passiert ist, was ich vorher gesagt habe, wo der August da reingekommen ist. Du hast gemerkt, der wollte Vollgas geben und hat irgendwann auch eine Chance gehabt, wo er einfach könnte den Ball hindern oder führen spielen an der Strafraumkante und dann wäre wahrscheinlich jemand besser. Und du hast gesehen, der wird schiessen. Aber es ist einfach nicht sinnvoll gewesen und eben rechts und links wird die Hände verrührt. Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich muss man das gemeinsame Erfolgserlebnis mal schaffen. Aber ich bin einfach der Meinung, ich glaube, das Teil, wo in Basel am meisten stinkt, das hockt jetzt auf der Trainerbank, ist vorher Sportchef gewesen. Ich glaube wirklich, ich bin recht lange jetzt immer beim David Degen gewesen, aber ich glaube irgendwie, der Vogel ist vielleicht der, der das Ganze ein bisschen vergiftet. Ich bin gespannt, wie lange er noch bleibt, wenn es so weitergeht.
Ja, bin allgemein gespannt, wie es weitergeht beim FCB.
Ja, hey. Ja,
weil momentan sieht es nicht so wahnsinnig gut aus. Die beiden Losan-Teams sind jetzt einfach ein bisschen davor gerückt.
Ja. Und 10 Punkte hinter dem ominösen Strich, oder? Also, ich meine, das ist nicht einfach,
Der nächste Match ist in Lausanne gegen Lausanne-Sport. Also, richtig, wenn man dort dann verliert, Zukunftsmusik. Aber, man rutscht doch ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, von dem tristen, brotlosen Kunst-Samstagabend, habe ich gedacht, vielleicht wird es am Sonntag besser. Und ich glaube, den Sonntag kann man so unter dem Motto 2-1-Sieg Heimsieg verbuchen, oder? Also,
ja,
alle drei Matches 2-1.
So könnte ein Tippspiel aussehen von jemandem, der das ganz langweilig macht. Und ja, so hat man am meisten Punkte geholt, ja.
Hat die ja fast gemacht, aber nicht ganz
Ja,
auf der
fast.
richtigen Seite.
Genau,
Ja, nein, fangen
ja.
wir doch an mit dem, wie es so schön angeworden ist, mit dem Ost-Derby. Vinti hätte, glaube ich, nur noch Derbys, wenn man das so will, gemessen
Voll,
SRF.
voll.
Und da ist irgendwie etwas gegangen, habe ich das Gefühl gehabt, wenn man den Match geschaut hat. Winterthur ist nicht mehr das Winterthur von letzter Saison und St. Gallen ist nicht mehr das St. Gallen von letzter Saison. Sie spielen nicht mehr so den Harakiri-Fußball von Anfang an und Winterthur versucht, das Spiel zu machen, versucht, Spielkontrolle zu haben. Eben, wie so gesagt, etwas, wo ein bisschen neu ist und jetzt seit dieser Saison. Aber ich glaube, Vinti hat sich durch das Selbstvertrauen, das sie haben, hat sie sich in die Lage gespielt, dass sie das auch können. Plus dem Spielermaterial, das sie haben. Wobei jetzt schon wieder, eben, wieder wichtige Spieler ausgefallen sind. Stielhardt ist zum Beispiel nicht auf dem Platz gestanden und Ballet hat nicht gespielt. Also von dem eben, sie haben dort sogar auch einen Plan B oder einen Plan C im Kader. Und das Kader ist definitiv breiter als letzte Saison.
Also mich dunkt, wenn man zuerst mal das noch müsste zusammenfassen, das Spiel, es ist zuerst mal versucht worden, die andere Mannschaft einfach mal Schachmatt zu stellen, indem man einfach mal auf die Füße steht und irgendwie, also wenn man am Schluss sieht, dass 8 gelbe Karten gegen 6 gelbe Karten, also das sind 14 gelbe Karten, die da gewesen sind, also da hat man ein paar provoziert, also es ist schon am Anfang ein bisschen ein Kampf gewesen, oder, wo gewesen ist, ohne dass es, hätte ich jetzt gesagt, nicklig gewesen ist oder unfair gewesen wäre.
Ja, und eben, ich meine, das ist so das St. Galler Auswärtsgesicht, wo man kein Mensch weiß, wieso. Eben, sie sind ja nicht im, sie haben nicht jeden Match verloren auswärts, gar nicht. Sie haben auch ein paar Unentschieden dabei gehabt und trotzdem irgendwie bringen sie das auswärts nicht her, was sie daheim herbringen. Und ja, ich finde, die erste Halbzeit hat jetzt nicht wahnsinnig viele Highlights gehabt. Was
Nein,
auch wieder ein
gar
bisschen
nicht.
passt zu der ganzen Runde. Die erste Halbzeit ist ein bisschen zum Vergessen gewesen und dafür hat es dann ab und zu in der zweiten Halbzeit ein paar Schmankerl drin gehabt. Wenn ich jetzt da
Boah,
sage,
ja.
der Pass vom Zuffi in der 55.
Hey,
Minute, wo er nicht durchsteckt.
Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Habe ich auch
Und der
wunderschön
Türke, so
gefunden.
ein super geil Schlenz da. So. Ja, sie könnten es ja. Wieso nicht gerade von Anfang an? Das gilt für alle 12 Mannschaften von der Super League.
Ja, was ich denn schon finde, oder, das haben wir jetzt vorhin bei Basel gesagt, und es ist jetzt da auch so, da, Türkes hat ja in der 55. Minute das Chor eröffnet, oder, aber, das nicht so können darauf reagieren, oder, also klar, vielleicht ist jetzt in dem Fall halt, dass relativ gleich 2-0 gefallen ist für Winterthur, durch die Giusto. Aber, ja, erst nach dem 2-0 hat es mich gedacht, hat es ein paar Reaktionen gegeben und das ist natürlich dann halt einfach schwierig auswärts oder ein bisschen
Apropos Sport. Für mich kommt auch der Chat ins Sport. Und
Ja,
zwar
hey.
Gröber. Also, ich
Ja,
weiß nicht, wie man
ist
da
recht.
von einer gelben reden kann. Für mich ist das eine rote Karte. Und dann spielt es 11 St. Galler gegen 10 Winterthurer. Sieht er vielleicht anders aus? Man hat sich für eine gelbe entschieden. Es ist auch nicht interveniert worden. Also, ja.
Gut, die
Aber
ganze
ja, ich habe
Bank ist
diese Woche auch ein
aufgesprungen,
paar
aber
Situationen gesehen. Ein paar Situationen gesehen in dem Stil und muss sagen, ja, also, da machst du dem anderen zum Teil, also wirklich, die Karriere kaputt, wenn du ein
ja, ist
bisschen Pech hast.
gefährlich. Ist gefährlich, ja. Ja, und eben, das wäre noch beim Stand von 1-0 gewesen für Winterthur. Ja, in der 58. Minute, ich meine, ja, das eben, kann ein anderes Spiel werden dann.
Außer du hast einen Latayev, wo irgendwie auf dem Skitrainingkurs Slalom geübt hat, wahrscheinlich. Zwei,
Ja.
drei Szenen von ihm, wo ich wieder gedacht habe, okay, das ist eben so ein Spieler, so ein Spektakel, ein Unterschiedsspieler. Und in dem Spiel hat er einfach Auslauf bekommen und hat das auch genützt. Und klar, zum Teil kann man auch sagen, es ist auch einfach schlecht verteidigt gewesen. Aber
Ja, voll.
nur schon den Mut haben, Selbstvertrauen in den Ball zu nehmen und das so zu machen, ja, meine, drei hat er ausgespielt oder vier sogar, oder ich weiß auch nicht, sogar, ich glaube, vielleicht sogar die gesamte Mannschaft von St. Gallen. Und dann seht ihr in der Mitte, wo der die Giusto mitläuft und ja, dann steht es halt 2-0. Sache gegessen.
Ist es
Match
ja eigentlich auch
fertig.
gewesen, oder? Ist es ja auch gewesen, außer ein schöner Freistoß noch in der Nachspielzeit.
Ja, Zauberfuß hat er ausgepackt, der Quintilla, wunderschön. Ja. Aber auch gesagt, oh, und wäre nachher noch die Chance gewesen für St. Gallen, man hätte noch 3 Minuten oder noch spielen nach dem Goal. Also, man hätte können, ein bisschen mehr Willen, wäre vielleicht auch noch etwas drin gelegen, aber,
ja. Ja, sonst wäre
so ist es halt bei dem 2-1. Ja, und vor allem in Winterthur ist, glaube ich, auch irgendwie, wir gehen es auch nicht gern, St. Galler gehen nicht gern auf Winterthur.
Ja, voll. Und das von deinem Top-3-Trainer, also der muss auswärts da schon noch ein bisschen Gas geben, oder dass er vielleicht ins 2 oder 1 wird, oder?
Ja, aber das ist etwas von diesen Diskussionen, wo ich immer so denke, mit einem Schmunzeln, ja. Sie sind auf dem 3. Platz, 4. weiss nicht, spielt eigentlich eine gute Saison, spielt vorne mit. Und ich meine, eben, wenn du überlegst, was die auswärts für Punkte liegen, bis die alle noch geholt hätten.
Das aber ist ja so.
Nächstes Match ist wieder daheim, von dem her.
Genau, gegen
GC. Ja. Und GC macht etwas Neues und die haben den letzten Match schon gewonnen und jetzt wieder. Und es liegt ganz klar dran und wir wissen jetzt, an was es liegt, Adi.
Natürlich, an einem alten Mann, oder? Oder nicht? Oder ist der Corbiano, der Vorlage gibt? Ist der Corbiano
mit Vorlage? Nein, aber der Corbiano ist eben nicht auf dem Platz gestanden von Anfang an.
Genau, er ist halt erst in der 2. Halbzeit gekommen. Das ist so, ja, auf jeden Fall.
Aber eben, wie gesagt, du musst die 2. Halbzeit gewinnen, wenn du in der Super League willst, vorwärts kommst. Weil vorher gibt es eh nicht so viel Goal, da kann man auch nicht viel gewinnen oder verlieren. Und, also, aber da in dem Spiel muss man jetzt, glaube ich, sagen, dass eine Mannschaft auch hohen Aufwand betrieben hat und eigentlich zum Teil schönen Fußball gespielt hat und auch hat wollen, in der ersten Halbzeit das Goal schießen, aber es einfach nicht fertig gebracht hat. Und du redest von Lugano, wo von mir aus gesehen, der Match muss gewinnen, 4-0 oder so.
Ja, sie haben grosse Chancen wirklich rausgespielt gehabt. Eben der Steffen hat irgendeine Chance, wo der Ball durchrutscht beim ersten Spieler, wo der Ball könnte bekommen im Strafraum. Dort eine gute Verteidigungstat. Ja, also es ist, ja, am Schluss weiß nicht, wie das Spiel kannst gewinnen eigentlich als GC. Aber, ja, ich glaube, wir können gerade die 2. Halbzeit fast anschauen, oder? Oder hast du etwas aus der 1. Halbzeit?
Nein.
Das ist gut, das ist gut. Ja, eben, wie gesagt.
Ja.
Ja. Auch nur.
Die 2. Halbzeit hat auch wieder so angefangen, wie die 1. aufgehört hat. Mit einem drückenden Lugano. Und bei mir ist dann eigentlich die 60. Minute der Doppelpfosten vom Arrigoni. Also, das hat noch nicht viel Glück, hast du auch noch Pech.
Voll.
Weil der kann ja irgendwie abgelenkt werden oder einem Hammel an den Rücken oder sonst irgendetwas mit dem Ball passieren, aber nein, er kommt nicht genau in die Finger über. Und sinnbildlich für mich, für das ganze Spiel von Lugano, die Szene, ja, hat nicht wollen sein an dem Sonntag.
Absolut. Weiss gar nicht.
Und dann hat GC den Corbiano gebracht, eben wie du es angesprochen hast.
Genau, 65. Minute, genau. Und ja, der Mann des Spiels mit 2 Vorlagen, natürlich mit Vorlagen, das kann er einfach. Ja, die erste war ein Eckball, gewesen, oder? Wo er auf den Schürp spielt. Schürp hat dort für mich aus meiner Sicht einfach zu viel Platz, oder? Wo er den abschließt. Aber macht er schön. Und eben,
kann man mal machen.
Ja, und aus wenig Chancen, ja, sind sie da einfach effizienter gewesen in dem Spiel.
Ja, wir haben gerade dort auf der Seitenlinie angemerkt, dass es einen richtig anschießt und dass er hässig ist.
Voll.
Ich kann
man gar nicht aufnotiert. Das hat doch noch eine Hands-Szene gegeben, die nicht gegeben worden ist. Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob die noch früher war. Ich glaube, die war vor dem 1-0 gewesen. Aber ja, das hat es ja noch irgendwie... Ja,
cool, also vor oder nachher sicher genau in dieser Phase drin.
Ja, genau. Hätte man können darüber diskutieren, aber dort war eben genau das, was ich vorher gesagt habe, im vorherigen Spiel, so die Linie, wenn der vorher nicht ist, sollte es jetzt den nicht geben, dort beim FCZ, ja, hat für mich eigentlich gepasst, dass man nicht gibt.
Ja, apropos Hand, die hat in der 83. Minute den Hammel ausgepackt, aber eben nicht so, wie man es sollte als Goalie. Ja. Weil, wenn als Goalie den Ball loslässt, wenn du mal also versucht haben, dann, ja.
Musst du ihn haben.
Lüschen, und dann steht irgendwo ein Fuß wahrscheinlich. Und, ja, so hat er einem Haidari quasi vor den Fuß gelegt. Und so ist Lugano zu einem glücklichen Ausgleich gekommen, der eigentlich total verdient war.
Ja.
Aber es hat auch Fehler gebraucht, damit Lugano zu dem Goal gekommen ist.
Voll. Ja.
Und dann haben alle so schon gedacht, ja, jetzt ja, ja, eben. Alle
jetzt ist gedacht, vorbei.
Jetzt. Ja, oder es gibt ein 1-1, oder es ist vorbei, oder was auch immer.
Genau.
Und dann habe ich das Gefühl, das Spiel auch offener wurde. Durch das eben, es ist ein offener Schlagabtausch geworden. Und beide Mannschaften sind nicht mehr so defensiv diszipliniert gestanden. Und dann
oder greift jemand, der gut aus der Distanz kann schiessen, überhaupt nicht an. Klar, die Distanz war immer noch gross gewesen, aber ja, sie denken.
Aber die Schusstechnik von einem Dengen ist einfach schon huere geil. Und wenn man die genau mal anschaut, sie etwa 10 Mal im Replay müssen anschauen. Oh. Schon geil, wie der da. Es ist so ein halber Schlenzer, halber voller ist Schuss. Also es ist huere geile Schusstechnik.
Ja, ist super gewesen. Und eben, man weiss, ich habe das, er ist ein riesen Spieler, wenn er mal fit ist. Aber ich mag ihm das mega gönnen. Ich finde es schön. Und eben, ich habe gesehen, der Corbiano hat ihm den Pass gespielt. Ich glaube, es ist bei dem Goal jetzt nicht matchentscheidend gewesen, glaube ich. Aber es ist einfach wichtig für unsere Statistik oder für unsere Aussage zu untermalen, wie wichtig der Corbiano ist.
Ja.
Was ich jetzt zum Beispiel bei Lugano, was ich bei Lugano gar nicht verstehe, ist, was aktuell so ein bisschen mit dem Can Celar ist, oder? Von einem Stürmer, von einem der besten Stürmer in der Schweiz. Jetzt ist er auch wieder eingewechselt worden, anfangs in der 64. Minute. Ich verstehe es nicht ganz, wieso also man sich erlauben kann, so einen Knipser irgendwie draussen zu behalten. Klar, wir sind nicht dabei in den Trainings. Wenn er drinnen ist, verreist er jetzt auch keinen Strick, aber verstehe ich nicht ganz.
Du hörst unsere Podcasts einfach nicht. Der hat einfach sich ein Vorbild an GC genommen. Wir lassen den besten Spieler auf der Bank und den gewünscht. Also, wieso sollte er das nicht machen?
Ja,
das ist Mode jetzt. Man lässt die Besten raus und
bringt sie in der zweiten Halbzeit. Ja. Das ist so. Sie sind lustigerweise ja zur gleichen Zeit, glaube ich, fast gekommen. Auch der Celar in der 64. Corbiano in der 65. haben sie eben gesagt, so, ja, komm, machen wir gerade nachher. Aber ja, hat nichts gebracht bei ihm. Ja,
ja und dann eben. Gehst mit einem 2-1 von Zürich heim als Lugano und denkst, hey, come on. Haben ein bisschen Zeit gehabt, wahrscheinlich im Heimreisen, sich das zu überlegen, wie das hätte stattfinden können, genau so, wie es dann rausgekommen ist. Und ja, man wird wahrscheinlich heute noch im Tessin nach Antworten suchen.
Absolut, ja. Ein Match
haben wir noch. Ja, und dann war noch ein Match. Ein Match haben wir noch, genau. Einen haben wir immer noch, oder? Genau. Und auch da habe ich das Gefühl gehabt, eine Mannschaft hat powered. Und in dem Match habe ich das Gefühl gehabt, hat dann auch die Mannschaft verdient gewonnen, die powered hat. Klitz. Wieder die Heimmannschaft, wieder ein 2-1. Aber ja, knapper als man hat, was man meint, wenn man das Resultat. Nein, das Resultat ist schon sehr knapp.
Genau. Nein, also es hat einfach vom Spielerischen her müssen viel klarer sein, viel früher entschieden. Ja.
Ja, also meine Luzern hat von Anfang an das Zepter in die Hand genommen und hat gespielt, gute Chancen gehabt und verdient nach 23 Minuten dann durch einen Dorn in Führung gegangen. Wobei auch da muss man sagen, die Spieler, die eigentlich für das zuständig wären bei Luzern, fürs Goalschießen, die haben in dem Sinn quasi versagt. Der Meier hat gute Chancen gehabt und so weiter. Und auch der Fieliger hat einfach viel gerackert, ist viel gelaufen. Und dann hat es aber wirklich so die gebraucht, die nicht so auffällig sind. Und mein Friedeck Flanke auf den Dorn und dann steht es 1-0. Eben völlig verdient. Und von Iverdo ist in der ersten Halbzeit auch gar nichts gekommen. Die haben auch gewusst, in der ersten Halbzeit gewünscht kein Match in der Super League. Was dann in der zweiten ein bisschen anders gewesen ist.
Ja, definitiv, ja.
Ein klein.
Nein, es war schon besser gewesen, also muss man sagen, sicher von Iverdo. Es war auch ausgeglichener gewesen, eben in der ersten Halbzeit. Es war wirklich, also, mehr als klar gewesen, eben, wenn man Statistiken anschaut. 15 Schüsse für Luzern, 2 für Iverdo. Kein einziger ist aufs Goal gekommen von Iverdo dann. Und in der zweiten Halbzeit ist das eher eine ausgeglichene Sache gewesen. Und ja, man hat, glaub, mehr können rausholen, glaub, sogar als Iverdo. So wie der Match gelaufen ist, wären wir, glaube ich, ein bisschen konzentrierter gewesen nach dem Ausgleich.
Ja, definitiv, ja. Aber zuerst hat sie noch das Goal geschossen, oder?
Genau.
Nachher, Unachtsamkeit kann man dem, glaube ich, schon sagen, wo dort ausgenutzt worden ist. Wo ich wäre da, Cespedes.
Ja.
Und du, nein, was heißt bei das?
SPD.
Immer die vermische immer.
Ja, der eine ist noch, ja. Ist noch, ja.
Haut er ihn dort rein und ja, das ganze Stadion ist geschockt. Und ja, ich glaube, Führung verteidigen ist nicht, oder verwalten ist nicht so das, was Luzern kann.
Nein, gar nicht.
Und was man dann gemerkt hat, ist so, dass Iber da hat dann das Gefühl gehabt, ah, krass, wir haben da irgendwie aus dem Nichts einfach ein Goal schiessen können. Und dann haben die anderen das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir auch mal einen Zacken zulegen. Und auch da wieder, also von der Entstehung her, es ist ein Goal, wo man einfach denkt, hey, oder, wie wir davor den Pass vom, Zufi gelobt haben, dann da wieder der Dorn,
ja.
Wo man auch gesagt hat, wo jetzt wieder einen riesen Match gemacht hat, wenn er durchsteckt, Doppelpass mit dem Jader und der, ja, eiskalt vor dem Goal. Keine Minute, zwei Minuten später nach dem Goal steht es 2-1 und du denkst immer da, nein, jetzt haben wir doch gerade schon aufgeholt, jetzt ist schon wieder vorbei.
Ja, das ist von der Moral her sicher nicht einfach, aber dort ist man halt einfach, also beim Zuffi würde ich sagen, ist es noch ein bisschen eine andere Situation gewesen, da muss man das einfach auch besser verteidigen, oder? Also ich meine, Jader ist gerade fast verschrocken, wie allein als er ist und kann sich sogar noch Decken aussuchen. Aber,
was ja. Haben etwa drei Iver da im Verteidiger die Hand aufgehabt, wie sie das Gefühl haben, dass sie Offside?
Das ist so, ja.
Aber ja,
ist ja schön für den Jader. Ist ja schön für den Jader, oder? Ist auch eingewechselt worden, kurz darauf aber eigentlich das Goal, oder? Also, zwei Minuten nach seiner Einwechslung hat er getroffen. Ist jetzt nicht unbedingt als Torschütze bekannt, sondern meistens eher ein bisschen als Spieler, wo, ja, wenn man so positiv ausdrückt, ein künstlerisches Element reinbringt, mich auf der Tribüne bringt, dann manchmal zur Weiss geschaut, was er macht mit Hackenspitze. Aber jetzt da ist es eher, ja, zielstrebig gewesen. Und, ja, hat am Schluss den Punkt, oder die drei Punkte dann auch noch gerettet.
Und der Marco Schellibaum wird sich hüten, im nächsten Spiel den Warol Tazar von Anfang an zu bringen.
Ja, gut, man muss sagen,
er weiss, was dann passiert wäre, wenn der was, kannst in der ja. Zweiten Halbzeit bringen.
Das ist aber so.
Aber er war der Einzige, der sich gewehrt hat, finde ich.
Ja, das ist da, so, ja.
Der immer versucht hat und gemacht hat.
Weiss ich, was er sich sicher nicht muss überlegen, wer der Schellibaum sicher nicht muss überlegen, ist über den Lusuena nächstes Spiel im ersten oder zweiten Halbzeit muss bringen, weil der hat ja noch gelb rot bekommen in der Nachspielzeit. Hat aber für das Spiel jetzt keinen grossen Eindruck oder grossen Einfluss noch gehabt.
Und etwas müssen wir gleich noch diskutieren. Ich weiss nicht, wie das genau reglementarisch geregelt ist. Mhm. Wenn jetzt der Teamarzt eine rote Karte bekommt, wer dann beim nächsten Spiel bei einer Verletzung auf den Platz springt?
Schwierig, vielleicht muss man den Spieler bis auf die Tribüne aufbringen und dort verarzt sich. Ich weiss es nicht, oder ob es dort auch gewisse Assistenten gibt.
Mit dem Wägeli direkt zum Arzt fahren, ja, spannend. Genau.
Also, wenn ihr es wisst, könnt ihr uns gerne belehren. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren, falls da jemand ein bisschen sattelfester ist, wenn es um ein Thema Regeln geht. Ja. Das ist sehr spannend. Ja, was nehmen wir jetzt aus dieser Runde raus? Basel muss an die Säcke. Sind sie wirklich unten innen sind sie schon, aber sonst wird es langsam knapp mit der Aufholjagd, die angekündigt ist, und IB ist einfach noch
nicht... Zeck müssen alle,
das ist so, und der Strichkampf, ich sehe ihn jetzt schon, es ist wie früher die Aufabstiegsrunde, das ist das, wo alles entscheiden wird und das, was die Leute interessiert, oben und unten, ist scheißegal, aber der Strichkampf ist jetzt schon eigentlich unglaublich geil, wenn man das sieht. Also, ich bin gespannt, ob das so bis im
Du hast vorher gefragt, was nehmen wir mit? Also wir nehmen jetzt sicher mal eins und schauen auf den nächsten Spieltag.
Das machen wir doch so.
Super League-Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Auf der Suche nach einer nicht alltäglichen hopfigen Geschenkidee? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, und es gibt keine Ausreden mehr, weil man kennt jetzt einander. Eben, jeder hat schon gegeneinander gespielt. Man weiss, wie es funktioniert. Nein, natürlich nicht. Man weiss gar nichts in dieser Liga, kann man auch so sagen. Es fängt an mit dem Spiel St. Gallen gegen GC. klare Favoritenrolle, würde ich sagen. Da muss man gar nicht diskutieren. Es ist ein Heimspiel für St. Gallen, also gibt es einen Sieg.
Obwohl. Der Gorbiano kommt in der zweiten Halbzeit, dann wird es natürlich eine eigene Sache.
Genau, das ist jetzt die Frage, gell? Was ist wichtiger, die Heimserie oder die Serie, wir spielen ohne Gorbiano und gewinnen?
Ja, das ist langsam schwierig mit unseren ganzen Regeln, die wir haben, oder? Also,
Irgendeine Serie wird reisen an diesem Spieltag. Es ist leider so.
Wir wissen ja auch, wer das nächste Spiel gewinnt, oder? Also, Grün-Weiss spielt wieder daheim. Zwei Grün-Weisse spielen gleichzeitig. Ganz klar. Ihr wisst es. Von uns zuerst gehört.
Ja, definitiv. Aber auch Winterthur ist in einem Flow drin. Also, da, ja. Es sieht auf dem Papier klarer aus, als es dann wirklich wird sein, wahrscheinlich.
Genau.
Ja, eigentlich auch der dritte Match an dem Samstag, der FCZ daheim gegen Stade Lausanne Uschi, auf dem Papier eine klare Sache. Ja. Aber wie ihr wisst, wir werden es sehen, wie es rauskommt. Und am Sonntag haben wir Lausanne daheim gegen den FCB. Auch ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Für die einen, um sich ein bisschen absetzen, für die anderen, um endlich mal die Uhr aufholen zu starten, wo man muss.
Was geil ist, du siehst es in unserem Tippspiel, wenn alle Tipps so anschaust, strugglen ja alle ein mit den gleichen Problemen. Immer wieder denkt man so, hey, aber jetzt kommt Basel, jetzt kommt Basel. Das ist einfach, sie kommen nicht. Ich bin gespannt, wer jetzt auf Basel setzt und, oder ob es ein paar schon gibt, oder ein paar mehr Leute gibt, wo sie schon sagen, nein, komm, es gibt auch noch einen in der Lage. Ich bin mega gespannt, ja.
Ja, und dann haben wir noch zwei Match am 4, halb 5, wo startet Lugano gegen IB. Beide unter der Woche europäisch unterwegs. Die einen momentan noch in der Gruppe relativ gut benannt. Die anderen in der Champions League, ja, hat man gewusst, wird schwierig. Bin gespannt.
Ja, ich bin gespannt. Genau. Es kann natürlich wie eine Moralspritze geben, weil wir kann ja dort nichts verlieren gegen City. Aber es kann natürlich auch wenn es eine hohe Klatsche wird, ist dann natürlich auch unschön. Aber ich bin gespannt, wie sie sich da rausziehen.
Und die dritte europäische Mannschaft, die noch dabei ist, ist Servette. Und die spielen dann daheim gegen den FC Luzern. Und dann ist die 12. Runde auch schon wieder vorbei. Und wir wissen mehr. Vielleicht auch nicht. Tschüss zusammen.
Aber wir können wieder neue geile Hypothesen aufstellen, die es dann noch schwieriger macht für uns zum Tippen, weil wir uns selber Quere kommen. Aber ich würde sagen, macht das nicht, nehmt noch eins und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen.